Auch ich begrüße euch zu diesem Gottesdienst. Ihr seht angeschlagen, dass ich zur Thematik spreche, die Radikalität Jesu. Ich nehme dazu drei Stellen aus dem Neuen Testament. Die erste Stelle wird uns längere Zeit beschäftigen, weil es ist wie die Grundlage der zwei anderen Stellen. Die Radikalität Jesu, es ist eine Thematik, die mich immer wieder beschäftigt und auch immer wieder erschreckt, wenn ich die Bibel lese und immer wieder darüber nachdenke, was bedeutet das für mein Leben? Einleitend noch einige vorbereitende Gedanken. Ich weiß nicht, wie stark wir noch gewohnt sind, Dinge, welche wir lesen, uns innerlich bildlich vorzustellen. Wenn ich im Alten oder Neuen Testament lese, so entstehen in meinem Kopf nicht automatisch innere Bilder von dem Berichteten. Nun, so wie ich aber gehört habe, das soll in Zeiten, wo es das Fernsehen noch nicht gab, scheinbar dies häufiger gewesen sein, wo man nur lesen konnte, dass auch beim Lesen innere Bilder entstehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe zumindest das schon so gehört. Nun, meistens ist es wichtig, sich von der Situation und den Aussagen, die wir lesen, innere Bilder, also eine bildliche Vorstellung zu machen, um den Inhalt der Botschaft in ihrer Tiefe und Tragweite sich wirklich versuchen können zu verstehen. Nun, wie gesagt, in meinem Kopf entstehen sie nicht automatisch, Bilder oder Szenen, wenn ich etwas lese. Ich muss mir Zeit nehmen und dies bewusst vornehmen. Dies wollen wir heute ein wenig bewusst machen. Wir hören von drei Szenen und wollen uns die ein wenig gut vorstellen. Es geht dabei, wie schon gesagt, um Aussagen Jesu, welche in ihrer Aussage erschreckend radikal sind. Zumindest empfinde ich das so. Die erste Stelle finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 42 bis 44. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Soweit aus dem Matthäusevangelium. Nun, es ist gar nicht so einfach zu ermitteln, zu wem genau Jesus diese Worte spricht, weil es nicht unmittelbar vorher steht. Aber wir lesen im gleichen Kapitel, im Vers 2, Kapitel 8, dass Jesus im Tempel ist und viel Volk, so wie Schriftgelehrte und Pharisäer, zu ihm kommen. Da nun bis zu unserem Vers 42 kein Ortswechsel und keine anderen Angaben so richtig ersichtlich sind, nehme ich an, dass er zu Recht vielen Menschen im Tempel in Jerusalem spricht. In Vers 48 nachher, meine ich, wird uns dies mit den Worten bestätigt: Die Juden antworteten und sprachen zu ihm. Jesus ist also im Tempel und ich nehme an, in einem äußeren Teil des Tempels, wo auch die Frauen hingehen durften. Viele aus dem Volk Israel hören ihm zu. Also spricht Jesus eigentlich öffentlich. diese Worte aus unserem Vers 44, wo es heißt: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Das Volk versteht die Radikalität von Jesu Worten sehr wohl. Was? Der Teufel soll unser Vater sein, könnte man so formulieren. Wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hier im Text steht ganz vorher, und Abraham ist unser Vater, sagen sie. Abraham ist unser Vater. In Vers 39. Dass sich die Zuhörer der Radikalität der Aussagen Jesu bewusst waren, zeigt sich, wie die Szene hier endet mit Jesus, nämlich mit dem Versuch des Volkes, Jesus zu steinigen. Ah, danke. Entschuldigung. Also, dass sich die Zuhörer der Radikalität der Aussagen Jesu bewusst waren, zeigt sich, wie die Szene hier endet, nämlich mit dem Versuch des Volkes, Jesus zu steinigen. Das lesen wir in Vers 59. Und es heißt aber, Jesus entschwand ihnen. Wie das genau geschehen ist, wissen wir nicht, aber scheinbar hat Gott die Menschen gehalten, so dass Jesus weggehen konnte, im Sinne von, sie konnten ihn nicht festnageln. In Vers 43 haben wir gelesen, warum versteht ihr meine Sprache nicht, sagt Jesus, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Selbstverständlich verstehen die Zuhörer den Inhalt des Gesprochenen. Jesus spricht zu ihnen in ihrer Landessprache. Jesus spricht hier in einem übertragenen Sinn, seine Sprache verstehen und sein Wort hören bedeutet, den Inhalt des Gesprochenen von Jesus nicht nur hören und verstehen, sondern akzeptieren und glauben können. Es bedeutet, Jesus als Sohn Gottes, als Gott gleich und als Retter erkennen und akzeptieren. Wer den wahren Gott als Vater hat, kennt ein inneres Ja zu allen Aussagen von Jesus. Die Zuhörer hier in der Szene glaubten alle an Gott. Es waren ja Israeliten. Sie glaubten auch an die Bibel, wie sie dazumals bestand, nämlich aus den Aussagen und Geschichten des Alten Testamentes. Aber sie lebten nicht danach. Deshalb konnten sie auch Jesus nicht als das erkennen, was er ist, Gott auf Erden, der Sohn Gottes. Deshalb haben sie nicht Gott als Vater, wie Jesus hier sagt. Nun, das sind krasse Worte von Jesus. Den Teufel als Vater haben. Wenn wir uns das vorstellen, dass, wenn Jesus das einfach so in die Runde sagt, den Teufel als Vater haben, das Böse in Person, den als Vater haben, der ein Mörder von Anfang an ist, an dem nichts Gutes zu finden ist. Die Aussage von Jesus ist völlig radikal. Jesus provoziert, ist provokativ. Er provoziert die Zuhörer hier ganz deutlich. Er formuliert nicht diplomatisch oder erklärend, sondern provokativ, angriffig, eben radikal. Jesus reizt eigentlich die Zuhörer zum Zorn. Nun, meint Jesus dies wörtlich, wollen wir uns fragen? von Gott oder vom Teufel gezeugt zu sein oder von Gott oder vom Teufel geschaffen zu sein, also ihn als Vater haben? Ich denke nicht, dass Jesus dies wörtlich meint, sondern im Sinne von, wer beeinflusst dich? Von wem lässt du dich beeinflussen? Von wem lässt du dich prägen? Aber Jesus sagt es nicht diplomatisch, sondern sehr radikal. Wovon werden wir geprägt? Die Prägung durch Gott geschieht einerseits, wie wir schon gesehen haben, durch den Glauben an Jesus Christus und andererseits durch das Wort Gottes der Bibel, denn Gott spricht durch die Bibel zu uns Menschen. Die Aussage Jesu besagt demnach, wenn du nicht an Jesus glaubst und dein Leben nicht nach den Aussagen der Bibel richtest, wird dein Leben, ob du willst oder nicht, immer wieder vom Bösen, vom Teufel, vom Gegner der Liebe geprägt sein. Nun, dies bedeutet nicht, dass alles im Leben oder ein Großteil im Leben eines nicht-Jesus-gläubigen Menschen vom Teufel geprägt ist. Oder haben wir die Vorstellung, dass die Zuhörer, die jetzt in unserem Text Jesus zuhören, damals nur Böses taten in ihrem Alltag? Stellen wir uns das wirklich so vor? Ich nicht. Oder wenn du dir einen Menschen aus deinem Umkreis vorstellst, welcher nicht an Jesus glaubt, tut er nur Böses, Schlechtes, Verwerfliches, Liebloses? Sicher nicht. Ich habe dies hier mal grafisch dargestellt. Jede Säule symbolisiert einzeln einen Menschen. Der grüne Anteil oben symbolisiert das gute Handeln, das von Liebe, Mitgefühl, von Hilfe geprägtem Handeln des Menschen und der blaue Anteil das von Lust geprägte Handeln, das Handeln gegen die biblischen Vorgaben. Wie diese Verteilung von Grün und Blau, von Gut und Böse im Leben der Menschen um uns und in der übrigen Welt aussieht, meine ich, kommt sehr auf den Charakter und die äußeren Einflüsse an, welche auf den einzelnen Menschen einwirken. Wir wissen nicht, wie wir wären, wenn wir in den Slums aufgewachsen wären. Je nachdem, wie ein Mensch aufgewachsen ist, welches Umfeld ihn beeinflusst hat, in welcher äußeren und finanziellen Situation er hineingestellt ist oder war, all dies kann das Verhalten eines Menschen prägen und formen und die Anteile an Gutem und Bösem beeinflussen im Leben. Nun denken wir an einen bestimmten Menschen in der Bibel, der Räuber, einer von den Räubern, die am Kreuz neben Jesus gekreuzigt war und starb. Sein Anteil an Gutem, von Liebe geprägtem im Leben sah vielleicht bei seinem Tode so aus wie in der Säule ganz links dargestellt. Der hatte vielleicht nicht viel Gutes getan im Leben. Dies zeigt, wenn wir uns das Leben des Räubers vorstellen, so merken wir, dass der Begriff Gott als Vater oder der Teufel als Vater eine weitere Dimension hat, nämlich der Anspruch auf einen Menschen nach seinem Tode. Weil der eine Räuber in seinem Sterben seine Sünden bereute und die Unschuld Jesu glaubte und erkannte und an Jesus als Retter glaubte, wurde er trotz vielleicht weniger Liebestaten im Leben, in seinem Leben zum ewigen Leben gerettet. Das können wir in Lukas 23, Vers 41 bis 43 nachlesen. Es heißt hier, und jetzt spricht dieser Räuber am Kreuz neben Jesus, Und wir zwar sind mit Recht verurteilt, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du dich zu Jesus als Retter und Gott bekennst, hast du Gott als deinen Vater. Deshalb heißt es zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 die folgenden Worte: Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn du aber Jesus ablehnst, in seiner zentralen, einzigartigen Stellung als Gott auf der Erde, hat der Teufel Ewigkeitsanspruch auf deine Seele. Wir lesen davon zum Beispiel in Johannes 3, Vers 18. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Diese Gnade, diese Vergebung von Jesus an diesem Menschen, diesem Räuber, welcher im Leben kaum Lobendes, von Liebe geprägtes tat, zeigt eine weitere radikale Seite von Jesus Christus, seine radikale Gnade und Liebe. Er vergibt diesem Menschen und nimmt ihn auf in das ewige Leben. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dann Gott durch den Heiligen Geist die Kraft in uns gibt. Wir seine Kraft durch den Glauben ins Herz bekommen. Deshalb sollte unser grüner Balkenanteil, also unser Handeln aus Liebe, dadurch deutlich überwiegen. Dies soll unsere Umwelt auch deutlich merken. Jesus sagt, dass die Christen das Licht der Welt sind. Wir schauen eine weitere radikale Aussage von Jesus an. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 25 bis 26. In dieser nächsten Situation, welche wir ansehen, lesen wir am Anfang: Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Wir wissen nicht, wie viele Menschen es waren, aber wir können uns einfach eine größere Menge Menschen vorstellen. Es heißt dann, Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Es sind krasse Worte, welche Jesus hier wählt. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder und Schwestern hassen, ja, sein eigenes Leben dazu. Wieder spricht Jesus sehr provokativ. Er stichelt mit seinen Worten, fordert heraus zum Nachdenken. Er provoziert eine Reaktion. Wir fragen uns wieder, ob Jesus dies wörtlich meint oder nicht. Aufgrund von anderen Aussagen von Jesus können wir wissen, dass Jesus dies nicht wörtlich meint, wie wir hassen, sonst verstehen, nämlich im Sinne von Wut, Aggression, Abscheu, Abneigung, Ablehnung, Missachtung. Wir schauen dazu Römer 13, Vers 10 an. Es heißt hier: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und in Matthäus 19, Vers 19 lesen wir: Ehre den Vater und die Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, jemanden hassen und ehren oder lieben passt nicht zusammen mit hassen. Dies muss man wohl nicht näher erklären. Aber wie meint Jesus es? Wir bleiben in Lukas 14, wo Jesus von diesem Hassen spricht. Und im Vers 27 lesen wir folgende Worte. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und in Vers 33 lesen wir dann von Jesus: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Kreuz auf sich nehmen hat mit Verzicht, Anstrengung, mit Leid zu tun. Wer an Jesus glaubt, wird zum Botschafter für die Liebe, für Frieden und Gerechtigkeit. Da die Welt vom Bösen geprägt ist, bedeutet dies immer auch mehr oder weniger Kreuz, mehr oder weniger Leid, Verzicht, Anstrengung. Allem Entsagen, sagt Jesus hier auch, betont den Verzicht. Zugunsten einer Liebestat zu verzichten, heißt immer auch loslassen können. Du verzichtest auf etwas, lässt eine Bequemlichkeit los, lässt etwas sein, was dich mehr gelüsten, mehr reizen würde, zugunsten einer Liebestat. Mit dem Hassen betont Jesus die radikale Änderung im Denken und Handeln eines Christen. Die Liebestat, die Liebe, das Vertrauen zu Gott hat an erster Stelle zu sein. Mit dieser Radikalität sind wir nie am Ende. Bis ans Lebensende bleibt sie uns eine Herausforderung. Gott über alles zu lieben, ihn an die erste Stelle zu setzen und somit die Liebestat am nächsten. Aber wir müssen sie nicht aus eigener Kraft vollbringen. Jesus hilft uns dabei. Wenn wir mit all unseren Anliegen und all unserem Vertrauen zu ihm kommen, dann hilft er uns. Er sagt uns zu in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Nun kommen wir zur letzten Stelle. Wir lesen aus Matthäus 5, Vers 29 und 30. Es heißt hier: Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Soweit der Text. Es geht Jesus in seiner Äußerung darum, den Umgang mit Sünde zu charakterisieren. Wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, reiß es aus. Wenn dich deine Hand zur Sünde verleitet, hau sie ab. Wir sind uns nun schon gewohnt, dass Jesus es nicht wörtlich meinen kann, sondern im übertragenen Sinn. Das Ausreißen und Abhauen ist ein Ausdruck dafür, dass der Christ radikal gegen die Sünde in seinem Leben vorzugehen hat. Die Verbformen hier, Ausreißen und Abhauen, sind aktiv. Wir sind also aufgefordert, aktiv tätig zu sein. Dieser radikale Umgang mit unserer Sünde macht uns zu schaffen. Allzu gerne verzichten wir nicht auf die Lustbarkeiten, welche uns das Leben auf der Erde bietet. Jesus fordert uns auf, immer wieder radikal gegen die Verlockungen der Sünde in unserem Leben vorzugehen. Es ist ein aktives Handeln von uns erforderlich, welches auch Schmerzen kann, im Sinne von innerer Schmerz, im Sinne von Überwinden. Man muss sich wirklich dazu überwinden, manchmal sich abzuwenden. Es gilt, auf Jesus mehr zu vertrauen als auf die Lust, die uns locken will. Jesus schaut für uns. Er gibt uns tiefere Freuden. Und manchmal muss sich der Christ auch auf die Ewigkeit vertrösten können. Da wird alles gut sein. Da wird aller Schmerz und alle Überwindung ein Ende haben. Unvorstellbare Freude, unvorstellbares Wohlgefühl ist für ewig da. So komme ich zum Schluss. Alle drei radikalen Aussagen von Jesus beziehen sich auf zwei Aspekte: unsere Stellung zu Jesus und unsere Haltung zu unserem Handeln. Wir müssen uns fragen, ob wir diese Radikalitäten in unserem Leben kennen. Ein radikales Ja zu Jesus, ein radikales Ja zur Liebestat, was gleichbedeutend ist mit Gott radikal vertrauen, und ein radikales Nein zur Sünde. An welcher Radikalität muss ich durch Gebet, durch das Vertrauen auf Gottes Hilfe und Güte in meinem Leben arbeiten? Das beschäftigt mich immer wieder. Wir wollen uns jetzt 2-3 Minuten Zeit nehmen, jedes für sich, über diese Radikalitäten in seinem Leben nachzudenken. Ich schließe dann mit Gebet. Ja, Herr Jesus, dein Wort stellt uns oft auf große Herausforderungen. Und wir müssen uns fragen, wie ist es in meinem Leben? Und wir sind angewiesen auf deine Vergebung. Herr, vergib, wo wir nicht nach deinem Wort handeln. Und hilf uns, Herr, in deiner Gnade, dass wir das, was du möchtest, auch umsetzen können. Du, Herr, hast alles gegeben, um uns zu retten, um uns Vergebung geben zu können. Du, Herr, hast dein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, um uns Ewigkeit zu schenken. Hilf uns, Herr, dies immer tiefer zu verstehen, und hilf uns, in dieser Welt Licht zu sein. Amen.